Großer Gott, wir bitten dich, dass du jetzt zu uns redest. Nimm du alles weg, was uns hindert, auf dich zu hören. Mach uns auf, mach uns offen, mach uns bereit für das, was du in unser Leben heute hineinreden willst. Amen. Wir kommen von Pfingsten her, Karin hat es gerade erwähnt und sie hat von unterschiedlichen Facetten des Heiligen Geistes gesprochen. Und wenn man all diese Punkte, wenn man sagen möchte, Mensch, was macht eigentlich der Heilige Geist? Was passiert an Pfingsten? Da könnte man ganz viel sagen, aber wenn man versucht, das auf einen Punkt zu bringen, dann würde man vermutlich sagen, der Heilige Geist macht Neues. Punkt. Das ist das, was er tut. Der Heilige Geist kommt und er schafft Neues. Aus verängstigten Individuen werden machtvolle Zeugen. Das ist was völlig Neues. Der Heilige Geist kommt und er befähigt die Jünger dazu, für Jesus Zeugen zu sein. Und er gibt ihnen so eine Power, dass sie innerhalb von ein paar Jahren die damals bekannte Welt durchdringen mit dieser phänomenalen Nachricht, dass der Gott des Universums für diese Welt ist und für die Menschen ist und nicht gegen sie. Nächste Woche starten wir mit dieser Aktion 42 Tage für meine Freunde. Es ist eine Kampagne, in der wir als Gemeinde uns damit beschäftigen wollen, wie kann das gehen oder wie kann das besser gehen, dass wir auch zu solchen Zeugen werden? Wie kann das besser gelingen, dass ich Jesus meinen Freunden nahe bringen kann? Und mich würde es echt interessieren, wie geht's euch mit dieser Kampagne, die da kommt? Habt ihr da Lust drauf, euch da drauf einzulassen? Sagt ihr, jawohl, endlich geht's los nächste Woche? Oder ist da vielleicht eher so tendenziell so ein bisschen Skepsis oder große Skepsis? Wer sagt, puh, bin mal gespannt, wie das wird? Oder vielleicht auch eher so eine Runde, da ist eher Druck im Spiel. Jetzt muss ich irgendwie von Jesus weitergeben und muss irgendwie Traktate raushauen in der Fußgängerzone oder sowas. Nein, wird's nicht. Oder vielleicht ist da auch so ein bisschen Resignation, also sozusagen 0,0 Vorfreude, Vorgefühl irgendwie. So nach diesem Motto, ich war bis jetzt noch nie eine große Leuchte auf dem Gebiet, da werden auch 6 Predigten und Hauskreismaterial nichts dran ändern. Ich möchte, bevor wir mit dieser Kampagne beginnen, eine Sache vorschieben. Und zwar, dass nichts, keine Methode, keine Kampagne, kein noch so ausgeklügeltes Programm Pfingsten ersetzen kann. Alles hängt vom Geist ab. Das ist die Botschaft von Pfingsten. Ohne den Geist geht gar nichts. Erst recht im Hinblick auf diese 42-Tage-Aktion und das Anliegen dahinter. Und deswegen möchte ich heute mit euch zusammen eine Geschichte anschauen vom Wirken des Geistes. Weil, ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn man sich so die Pfingstgeschichte anschaut, dann ist ja die doch relativ weit weg so von unserer Lebenswirklichkeit. Da braust es und dann kommen Feuerzungen auf die Einzelnen runter, die dann plötzlich in verschiedenen Sprachen sprechen. Ist ja schon tendenziell eher außergewöhnlich. Und hier kommt jetzt ein Text, den ich gerne mit euch anschauen würde, vom Wirken des Geistes, der ist vielleicht ein bisschen näher an unserer Lebenswirklichkeit dran. Hesekiel 37. Oder auch nicht viel näher an unsere Lebenswirklichkeit. Ja, wir werden sehen. Die Hand des Herrn kam über mich, steht da, schreibt Hesekiel, und der Geist des Herrn führte mich hinaus und trug mich in ein Tal, das mit Totengebeinen angefüllt war. Er führte mich an ihnen vorbei. Sehr viele Knochen bedeckten dort den Boden des Tals und sie waren völlig vertrocknet. Dann fragte er mich, Menschenkind, können diese Gebeine wieder lebendig werden? O Herr, mein Gott, antwortete ich, das weißt nur du. Da sagte er zu mir, weissage über diese Gebeine und sag zu ihnen, ihr gebleichten Knochen, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr zu diesen Knochen, seht, ich werde euch Atem einhauchen und euch wieder lebendig machen. Ich gebe euch Sehnen, lasse Fleisch an euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Ich hauche euch Atem ein und mache euch wieder lebendig. Dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte. Und noch während ich redete, hörte ich plötzlich ein lautes Geräusch und die Knochen rückten zusammen und verbanden sich miteinander. Und dann bildeten sich vor meinen Augen Sehnen und Fleisch auf den Knochen. Schließlich wurden sie von Haut überzogen, aber sie hatten noch keinen Atem in sich. Da sagte er zu mir, weissage über den Atem, weissage Menschenkind und sage zu dem Atem, so spricht Gott der Herr, komm, o Atem aus den vier Winden, hauche diese Erschlagenen an, damit sie wieder lebendig werden. Ich weissagte, wie er es mir befohlen hatte, und der Atem fuhr in sie hinein und sie wurden lebendig. Sie standen auf und es war eine riesige Menschenmenge. Dann sagte er zu mir, Menschenkind, diese Gebeine sind das gesamte Volk der Israeliten. Sie sagen, unsere Knochen sind vertrocknet, für uns gibt es keine Hoffnung mehr, es ist zu Ende mit uns. Deshalb weissage und sag zu ihnen, so spricht Gott der Herr, seht, ich öffne eure Gräber, ich lasse euch als mein Volk aus euren Gräbern steigen und bringe euch nach Israel zurück. Und wenn ich eure Gräber öffne und euch als mein Volk aus euren Gräbern steigen lasse, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Ich gebe euch meinen Geist, damit ihr lebt. Und ich bringe euch in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich, der Herr, es angekündigt und auch ausgeführt habe. Ich, der Herr, habe gesprochen. Das ist der Text. Ich gebe es zu, er ist nicht wirklich viel näher an unserer Lebenswirklichkeit dran als der klassische Pfingsttext. Aber nehmt mal diesen Text und stellt euch den mal als Film umgesetzt vor. Oder googelt heute Mittag mal. Tal voller Toter, voller Skelette, Fleisch kommt dran, Sehnen kommen dran, Haut kommt drüber, werden wieder lebendig. Ich sage euch, ihr landet in einem ganz düsteren Filmgenre. Das ist nicht schön, was da kommt. So, aber das ist diese Vision, die Hesekiel hier bekommt. Das ist Filme ab 18. So, wir haben hier folgende historische Situation, in die hineinkommt dieser Text. Das Volk Israel ist in babylonischer Gefangenschaft. Und sie sind da schon eine ganze Weile. Babylonier haben sie weggeführt nach Babylon und ihre Hoffnung, die ist tot, nämlich die Hoffnung, dass sich daran noch jemals was ändern könnte. Weil die Babylonier sind einfach zu mächtig. Und ist so eine Mischung, also wie es ihnen geht, ist so eine Mischung. Sie leiden einerseits unter den Lebensumständen, haben sich aber auch irgendwie arrangiert. Manche haben auch ganz gute Jobs da gefunden. Aber was so das Grundsätzliche ist, sie haben resigniert. Die Hoffnung, dass sich nochmal was ändert, die haben sie aufgegeben, sie haben sich arrangiert. Und da hinein, da spricht Gott durch den Propheten Hesekiel. Und Hesekiel ist selber als Gefangener aus Israel mit verschleppt worden nach Babylon. Und dort in Babylon wurde er von Gott zum Propheten gemacht. So, und Gott gibt ihm jetzt diese Vision in Form von einem kleinen Horrorfilm. Er sieht nämlich ein Tal voller Skelette. Es ist ein gigantisches Totenfeld. Und es sieht aus wie nach einer großen Schlacht, die verloren wurde, wo hunderte Tote daliegen und vor sich hin verwesen. Und die hier, die Hesekiel sieht, die liegen da schon eine ganze Weile. Da sind nämlich nur noch die Knochen da. Und der Prophet, der sieht das und in dieser Vision, die er hat, fragt Gott ihn, glaubst du, dass die wieder lebendig werden? Und als Hesekiel sich dieses Tal ansieht, mit all dem, was da ist, da spielt er diesen Ball an Gott zurück und sagt, Herr, das weißt nur du, das ist dein Metier. Ohne meinen Anwalt sage ich hier nichts. Aber dann übernimmt er seine Rolle, er weissagt das, was Gott ihm aufträgt, er ruft den Geist herbei und die Skelette werden wieder lebendig. Soweit hier diese Geschichte. Und im historischen Kontext, wenn man sich anschaut, wo das reingesprochen ist, da ist diese Prophezeiung eingetroffen. Gott hat die Verstreuten gesammelt, die verschleppten Juden aus der Hand der Babylonier gerettet und befreit und er hat sie zurück nach Israel zu ihrem Tempelplatz geführt. Also, soweit die Geschichte. Prophezeiung, die dann eingetroffen ist, abgehakt. Was hat das bitteschön mit uns zu tun? Das Spannende an der Bibel und an biblischen Texten ist ja, dass diese Texte nicht einfach nur historische Texte sind, in denen uns irgendwas berichtet wird, was irgendwann mal irgendwie abgelaufen ist. Sondern weil diese Texte inspiriert sind, haben sie heute noch Wirkungskraft, weil ihr was vom Wesen Gottes, vom Handeln Gottes deutlich wird. Deswegen sind diese Texte auch heute für uns relevant und sie drücken Wahrheit aus. Wenn man sich diesen Text anschaut, dann könnte es eine Wahrheit, die da drin steckt, und gerade wenn wir dran denken an diese 42 Tage, dass vieles in der Umgebung, wenn ich in mein Umfeld schaue, geistlich betrachtet, relativ tot und dürr aussieht. Und viele Leute in meinem Umfeld, die bräuchten dringend eine Neubelebung. Es ist zwar so, denen geht's äußerlich total gut, aber innerlich ist total viel leer und dürr. Nicht bei allen. Da muss man gut aufpassen, dass man nicht Leuten Probleme einredet oder ihnen ihre Spiritualität abspricht. Aber ich glaube, das ist eine Wahrheit aus diesem Text. Menschen sind spirituell leer und sehnen sich nach Neubelebung. Ich glaube allerdings, dass für uns heute noch eine andere Dimension in diesem Text wichtig ist. Weil wir nur dann Leben ins Tote hineinrufen können. Wir können nur dann Leben ins Tote hineinrufen, wenn wir selbst lebendig sind. Bevor wir Geist weiterzugeben haben, muss er uns vollgemacht haben. Und ich möchte mal eine Frage in den Raum stellen. Ob wir vielleicht gerade weniger in der Rolle des Propheten sind, sondern vielmehr in der Rolle der Skelette. Schaut euch mal Vers 10 an, die nächste Folie. Da weissagte ich, wie er mir befohlen hatte. Und der Geist kam in sie, und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen. Ein sehr, sehr großes Heer. Wenn sich diesen Vers anschaut, sieht man dieses, was man jetzt schlecht sehen kann, weil es rot ist, dieses Wort wieder. Hier steht das Wort wieder. Sie wurden wieder lebendig. Da wird beschrieben, wie etwas wieder neu lebendig wird. Und was daraus entsteht, ist ein sehr großes Heer. Der Schreiber dieses Textes, der das für uns aufgeschrieben hat, der möchte, dass wir die Szene folgendermaßen vor Augen haben. Da war mal ein Heer. Ein richtig großes, schlagkräftiges Heer. Und dieses Heer, das unterstand einem Heerführer. Und dieses Heer war gut ausgerüstet. Die Krieger hatten ihre Waffen, hatten ihre Rüstung an, Helm, Panzer, Schwert und so weiter. Und dann sind sie irgendwann geschlagen worden. Und ich switch mal zu uns rüber. Und dann sind wir irgendwann mal oder manche von uns geschlagen worden. Dann sind uns schlechte Dinge passiert. Wir wurden von Menschen enttäuscht, die uns zugesagt haben, die uns versprochen haben, dass wir uns auf sie verlassen können. Wir wurden von Gott enttäuscht. Der hat nicht so gehandelt, wie wir es eigentlich erwartet hätten. Wir wurden von Gemeinde enttäuscht, vom Pastor sowieso. Vielleicht sind Beziehungen gescheitert oder die Ehe, die wir uns so romantisch schön ausgemalt haben, die ist mehr Krieg als Zweisamkeit. Und all dem, was uns vielleicht Schlechtes passiert ist, haben wir unseren Glauben verloren. Sind wir geschlagen worden. Haben wir unseren Glauben verloren. Lasst mich hier einen ganz kleinen Exkurs machen. Manchmal ist es gar nicht schlimm. Manchmal ist es gut, wenn wir unseren Glauben verlieren. Mancher Glaube, der wird besser über Bord geworfen, wenn er schädlich ist, wenn er uns einengt, wenn er uns hartherzig macht. Manche Theologie, die ist tot besser als lebendig. Wenn solche Dinge absterben, überhaupt kein Problem. Aber wenn uns solche Dinge passieren, wenn uns Schlechtes passiert und dann der Kern unseres Glaubens abstirbt, dann haben wir ein echtes Problem. Wenn der Kern unseres Glaubens und der Kern, das ist und bleibt Jesus, wenn uns unsere Begeisterung über Jesus abhanden kommt, dann haben wir ein Problem. Dann sind wir, um in diesem Bild des Textes zu bleiben, wie Theo. Und ich habe euch Theo mitgebracht. So, das ist Theo, meine Predigtassistenz heute. Der heißt tatsächlich Theo. Ihr wollt nicht wissen, was manche Menschen noch im Keller haben. Wo Theo ist, ist noch mehr. Aber egal. So. Wenn uns Dinge passieren, schlechte Dinge passieren, und dabei unser Glaube, der Kern unseres Glaubens abhanden kommt, dann sind wir, um in diesem Bild des Textes zu bleiben, wie er hier, ein Skelett. Vielleicht sagt ihr, also Moment. So tot bin ich nicht. Ich bin ja jetzt kein Skelett. Bei mir sieht's ja doch noch anders aus. Also ich gebe zu, ihr seht ein bisschen besser aus als Theo. Aber wenn man sich diesen Text anschaut, da gibt's eine relativ interessante Staffelung, so ein Aufbau, eine Steigerung. Ich weiß nicht, ob euch die aufgefallen ist. Da gibt es drei Stufen. Da gibt es zum einen, das ist die Ausgangslage, das erste, was der Prophet sieht, das sind die verstreuten Knochen. Knochen, die liegen da im ganzen Tal überall rum. Denen siehst du auf 5 Kilometer an, die sind tot. Da musst du keinen Puls mehr fühlen, die sind tot, eindeutig. So, und dann kommt die erste Prophezeiung hinein und dann steht da, da war ein großes Gelärme und dieses Gelärme kommt daher, dass diese ganzen einzelnen Knochen, die da verstreut lagen, dass die plötzlich zusammengerückt sind. Ja, hier Bein an Hüfte, Arm und so weiter, also alles rückt zusammen. Diese ganzen Knochen verbinden sich. Skelette entstehen. Und dann kommen die Sehnen und Fleisch und Haut. Das kann ich jetzt leider nicht demonstrieren. Das wird sonst alles ein bisschen noch ekliger. Aber stellt euch Theo mal mit Haut vor. Ja, ein bisschen Haut drüber. Das ist die Haut- und Knochen-Variante. Die Haut- und Knochenvariante, die sieht von außen eigentlich schon wieder ganz gut aus. Da ist alles in der richtigen Form, richtig geordnet. Aber eine entscheidende Sache, die fehlt dem noch. Das ist schon viel besser als verstreute Knochen, die im ganzen Tal rumliegen. Aber eine Sache fehlt ihm noch. Und das ist der Lebensodem. Die Lebensenergie fehlt. Da hat Gott schon manches bewegt. Er hat Dinge zusammengefügt. Hat Dinge zusammenwachsen lassen. Haut dazu. Aber ist noch weit von lebendig entfernt. Und dann gibt's noch Stadium C, das ist das dritte, das sind die von Geist erfüllten, ich nenne es die ehemaligen Haut- und Knochentypen. Und da steht, die stehen auf wie ein sehr, sehr großes Heer, zweimal sehr, sehr, sehr großes Heer. Und mein Eindruck ist, und ich hoffe, ich trete euch nicht zu nahe, aber ich beziehe mich da voll mit ein, ist, dass wir ganz häufig in der B-Version unterwegs sind, so wie Theo hier. Da hat Gott schon vieles gemacht, vieles zusammengefügt. Aber es ist noch ein ganzes Stück weit entfernt von einem vollmächtigen Leben. Es ist ein ganzes Stück weit entfernt davon. Wir sind ein ganzes Stück weit manchmal entfernt davon, ein schlagkräftiges Heer zu sein. Und wenn ich mir darüber bei mir selber bewusst werde, wie das bei mir ist, dann ist bei mir, dass da wächst immer diese Sehnsucht danach, dass sich daran was ändert, dass ich selber wieder neu von Gottes Geist erfüllt werde, zu vollem Leben erweckt werde, dass mehr von Gottes Kraft in mir sichtbar wird in meinem Leben. Jetzt ist ja die große Frage, wie kann das geschehen? Was muss man tun, damit aus A's B's werden und aus B's C's werden? Was muss man tun? Der Vorteil übrigens, warum ich Theo mit auf der Bühne habe, ist, neben dem sieht man eigentlich immer noch relativ gut aus. So, aber was muss man tun? Wie kann es geschehen, dass aus einem B, einem Haut und Knochen, ein echter, lebendiger Mensch wird? Wenn wir nochmal in diesen Text gehen und schauen, was machen denn diese Skelette? Was machen die denn? Dann sieht man, das liegt in der Natur von Skeletten, dass sie nichts tun. Aber das ist bewusst so geschrieben, dass sie nichts tun. Weil diese Skelette verhalten sich ja auch sonst nicht ganz normal. Die reagieren ja nämlich auf diese Ansprache. Ezekiel spricht sie an, sagt, ihr Gebeine, der redet sie an. Und dann kommt aber das Eigentliche und das tun sie nicht. Das lassen sie nur an sich geschehen. Das eigentliche Lebendigmachen, dieses Odem einhauchen, das neue Leben schenken. Das ist Gottes Job. So wie Paulus das mal ausdrückt, der Geist weht, wo er will. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das im Hinterkopf behalten, auch für die kommende 42-Tage-Aktion. Keine Methode ersetzt den Geist. Und durch keine Methode wird ein Mensch lebendig, wird ein Mensch spirituell lebendig, wird ein Mensch Christ. Das ist immer ein Wirken des Geistes. Wir können lediglich versuchen, wegbereiter zu sein für Gott, ihm nicht unnötig im Weg stehen. Und doch ist es auch so, obwohl der Geist weht, wo er will, dass er uns nicht vergewaltigt. Der macht uns nicht gegen unseren Willen zwangslebendig. Gott ertränkt uns nicht gegen unseren Willen in seinem Heiligen Geist. Irgendwas haben wir offensichtlich doch beizutragen. Und ich glaube, es sind eigentlich zwei Dinge. Und zwar ist es eine doppelte aktive Passivität. So habe ich das mal genannt. Doppelte aktive Passivität. Was ich damit meine, ist Folgendes. Aktiv passiv zu werden. Wenn ich mein Leben anschaue, dann sehe ich, wenn ich da versuche, mal so von außen drauf zu schauen, dann ist es vollgestopft mit ganz vielen Dingen. Da sind zwei Jobs, dann verschiedene Rollen, die ich auszufüllen habe. Ehemann, Vater, Nachbar und so weiter und so fort. Und es kostet relativ viel Energie, diese ganzen unterschiedlichen Bälle irgendwie in der Luft zu halten. Und je aktiver ich dabei werde, umso mehr merke ich, dass es ganz leicht passiert, dass je mehr ich mich anstrenge, dass ich immer mehr aus mir heraus mache, dass ich alles tue, was Daniel möglich ist, um die Bälle in der Luft zu halten. Und dann relativ wenig aus Gott raus tue, weil ich überhaupt nicht mehr die Zeit und die Muße finde, mich von Gottes Geist neu füllen zu lassen. Paulus, der schreibt mal im Brief an die Epheser, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und das schreibt er nicht an Nichtchristen, dass die erfüllt werden müssen, sondern er schreibt es an die Christen. Er sagt, lasst euch von Gottes Geist erfüllen, immer wieder neu. Und wenn selbst Jesus immer wieder die Auszeiten im Leben gebraucht hat, einfach mal rausziehen aus dem Trubel, beim himmlischen Vater auftanken, sich erfüllen lassen, dann brauche ich das erst recht. Und bei mir ist es so, das ist für mich nichts, was mir irgendwie natürlich kommt. Das passiert bei mir nicht einfach so. Ich muss mir das einplanen. Von allein klappt das bei mir nicht. Das meine ich mit aktiver Passivität, dass ich aktiv dafür sorge, dass ich passiv sein kann. Mich zu Jesu Füßen zu setzen, was auch immer da tun oder nicht tun. Ich muss da nicht Bibel lesen oder sowas. Einfach bei ihm sein und auf ihn hören, ihn wahrnehmen. Und dann kommt das Zweite dazu, die zweite aktive Passivität. Wenn ich dann so bei Jesus bin, dann bitte ich ihn aktiv, dass ich jetzt passiv sein darf, während er mich mit seinem Geist erfüllt. Ohne dass Gott mich mit seinem Geist erfüllt, werde ich diesen Theo-Zustand nicht los. Dass aus Theo, der heißt wirklich so, ich habe ihn nicht so genannt, dass aus Theo ein Theologe wird. Jetzt kommt das Wortspiel. Ein Theologe ist nämlich einer, der von Theos, von Gott, Logos hat, spricht, Kenntnis hat und spricht. Und nicht Kopfkenntnis, sondern Erfahrungskenntnis. Damit aus einem Theo ein Theologe wird, einer, der von Gott reden kann, der von Gott weitererzählen kann, weil er authentisch ist. Damit das gelingen kann, damit das passieren kann, muss der Geist her. Jesus selbst sagt seinen Jüngern, nachzulesen in Lukas 11, dass Gott liebend gerne den Heiligen Geist gibt, denen, die ihn bitten. Das steht in Abvers 11, Lukas 11. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn der ihn um einen Fisch bittet, eine Schlange für diesen Fisch biete? Oder der ihn, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion dafür biete? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Immer wieder vergleicht Jesus Gott mit einem Vater. Und hier in dieser Szene, ist glaube ich auf der nächsten Folie drauf, ist dieser Text drauf, da vergleicht Jesus Gott mit einem Vater, der liebend gerne Geist verschenkt. Vor zwei Wochen hatte unser Kleiner Geburtstag. Und wir hatten, wie man das so macht, wir hatten irgendwie Geschenke vorbereitet. Und als er morgens wach wurde, war irgendwie der große Geschenketisch für ihn. Und Augen waren natürlich riesengroß morgens um 5:30. Und bei uns waren sie eher klein, aber egal. So, Er ist 2 geworden und hat diese Geschenke gesehen, hat die alle ausgepackt, hat sich über jedes total gefreut und außer dieses eine Paket, da waren irgendwie 2 Geschenke, da waren 2 T-Shirts drin, die waren irgendwie unspannend, die wurden schnell zur Seite gelegt, Bagger war interessanter. So, der hat die alle ausgepackt, hat sich total gefreut und dann kam er plötzlich und sagte, Papa, hast du noch ein Geschenk? Und ich dachte erst, ey, kleiner Mann, jetzt mach mal halblang. Ja, du hast hier gerade einen Riesenberg Geschenke ausgepackt, jetzt ist auch mal gut. Und dann dachte ich, 2. Gedanke war, eigentlich ziemlich cool. Weil noch bin ich für Amos, für unseren Kleinen, ja quasi wie Gott. Ja? Ich bin das Maß der Dinge, das ist schön, das ändert sich wahrscheinlich bald. Und er hat eigentlich da eine ganz gesunde Haltung an den Tag gelegt. Er ist davon ausgegangen, bei Mama und Papa, da gibt's immer was zu holen. Das geht nicht aus bei denen. Da gibt's bestimmt noch ein Geschenk. Und wenn da noch was zu holen ist, dann werde ich das auch bekommen. Und ich habe mich gefreut. Mich gefreut über dieses Vertrauen von ihm und diese Erwartung, bei meinem Papa ist noch was zu holen. Laut Lukas geht Gottes ganz ähnlich. Wenn wir Gott bitten, dass er uns den Heiligen Geist gibt, dass er uns lebendig macht, dass er uns erfüllt, dass er uns überfließend macht, dann wird er das extrem gerne tun. Das meine ich mit doppelter aktiver Passivität. Einmal aktiv ins Passivsein gehen, sich zu Jesu Füßen setzen und dann dort aktiv darum zu bitten, dass man sich passiv füllen lassen kann. Ich bin überzeugt, ich würde euch einladen, auf so ein kleines Experiment, das diese kommende Woche zu tun. Einmal jeden Tag, wann auch immer es euch reinpasst. Einmal kurz Gott zu bitten. Gott, ich bitte dich, mach mich voll mit deinem Geist. Erfüll mich neu. Das war mein Gebet diese Woche und es hat richtig gut getan. Ich bin überzeugt, wenn wir das beten, dass Gott es beantworten wird, und dass wir in den nächsten Wochen echt Wunder erleben werden, weil es nicht auf eine Methode ankommt. Die kann helfen. Es kommt auf den Geist an. Dann werden wir nämlich merken, wie wir neu begeistert werden, wie wir voll Geist werden. Wir werden neu begeistert von Jesus sein. Wir werden so voll von ihm sein, dass wir von seiner Liebe, von seiner Annahme auch mehr als genug weiterzugeben haben. Ich bin überzeugt davon, dass wenn wir als Gemeinde uns danach ausstrecken, uns von Gottes Geist erfüllen zu lassen, dann werden aus Theos, Theologen, Menschen, die von Gott sprechen, die leidenschaftlich von Gott sprechen und denen man das abnimmt, weil sie voll Geistes sind, weil sie lebendig sind. Und darauf freue ich mich. Gott segne und erfülle uns. Amen.